Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Professor Alois Oberhauser hielt seinen Vortrag Umfang und Eigentumsrechte bei der Vermögensbildung der Arbeitnehmer auf der Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg im Breisgau Mitbestimmung und Vermögensbildung im Konflikt am 27. Juni 1970 in Freiburg.
Ihre Vermögensverteilung, die Mitbestimmung hinfällig wird, ob sie nicht von vornherein dann aufgehoben ist. Die Aufgabe des Themas, das ich hier behandeln soll, ist nun, ein Bindeglied zwischen den beiden Referaten vor und nach mir zu sein und faktisch eine Vorfrage zur Beantwortung des Hauptproblems zu untersuchen. Es geht darum, inwieweit oder wie groß der Umfang der Vermögensbildung ist, vor allem der Vermögensbildung der Arbeitnehmer, wie die Struktur dieser Vermögensbildung aussieht und welche Eigentumsrechte aus dem Vermögensbesitz und der Vermögensstruktur resultieren. Und daraus sind dann einige Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Mitbestimmung zu ziehen. Für die Philologen unter Ihnen sei auch ein Hinweis auf die Titelformulierung des Themas angefügt. Das Bei hat sich eingeschlichen und passt nicht zum ersten Teil, zum Umfang der Vermögensbildung. Ich möchte zunächst auf den Umfang und die Struktur der Vermögensbildung bei uns in der Bundesrepublik eingehen und habe Ihnen dazu einige Tabellen an die Hand gegeben, die Sie, so hoffe ich, alle erhalten haben. Wenn nicht, dürften noch einige Exemplare verfügbar sein. Wenn Sie zunächst einmal die Tabelle 1 sich anschauen, die erste Hälfte der ersten Seite, so können Sie daraus einige Zahlen entnehmen über die Bildung des, wie wir sagen, Sachvermögens oder Realkapitals innerhalb der Volkswirtschaft. Und Sie wissen wahrscheinlich, dass die volkswirtschaftliche Vermögensbildung stets gleich ist der Höhe der Nettoinvestitionen zuzüglich dem Forderungsüberschuss oder Defizit gegenüber dem Ausland. Und daraus ergibt sich nun, dass wir in den 20 Jahren von 1950 bis 1969 Vermögen in der Bundesrepublik gebildet haben in Höhe von rund 1000 Milliarden D-Mark. Das ist eine ziemlich große Zahl. Wenn Sie darüber hinaus berücksichtigen, dass diese Zahl nicht preisbereinigt ist, dass die Vermögenswerte der früheren Jahre daher noch inflationiert werden müssten, so kommen wir zu einer Gesamtvermögensbildung in der Nachkriegszeit, die ein ganzes Stück über 1000 Milliarden D-Mark hinausgeht. Bisher sind derartige Berechnungen kaum durchgeführt worden, es brauchte uns in diesem Zusammenhang auch nicht zu interessieren. Der überwiegende Teil dieser Vermögensbildung erfolgt durch die Unternehmen, nämlich rund 750, 740 Milliarden Mark. Ein Teil fiel bei den öffentlichen Haushalten in Form von Realinvestitionen an und außerdem haben wir als Bundesrepublik in einem erheblichen Umfang Vermögen gegenüber dem Ausland angesammelt, in Höhe von rund 57 Milliarden Mark. In den Vorspalten haben Sie noch einmal die Untergliederung nach verschiedenen Perioden. 1950 bis 59, 60 bis 68 und speziell ausgewiesen das Jahr 1969, weil ich auf dem später noch näher aufbauen will, auf diesen Zahlen. Daraus können Sie zunächst einmal erkennen, dass die Gesamtvermögensbildung sehr stark ansteigt. Jahr für Jahr, wenn wir von den konjunkturellen Schwankungen einmal absehen. Während im ersten Jahrzehnt nur knapp 300 Milliarden D-Mark an Vermögen gebildet wurden, waren es im zweiten Jahrzehnt etwa doppelt so viel und die Vermögensbildung des Jahres 1969 belief sich bereits auf 100 Milliarden D-Mark. Das heißt, wir werden fortan, von konjunkturellen Rückschlägen abgesehen, wenigstens mit 100 Milliarden D-Mark pro Jahr rechnen können. Hieraus ergibt sich einiges für die Vermögenspolitik, die hier nicht zur Diskussion steht, oder wenigstens nicht primär zur Diskussion steht, nämlich, dass der Vermögensbestand, also das, was aus früheren Perioden an Vermögen übernommen wird, gegenüber der Neuvermögensbildung ständig an Bedeutung verliert oder relativ, möchte schon fast sagen, unbedeutend ist. Es gibt wenig Schätzungen über die Höhe des Vermögensbestandes. Grelle hat eine solche Schätzung vorgelegt für den 1. Januar 1960. Aufgrund dieser Schätzung kommt er zu dem Ergebnis, dass das private Vermögen damals rund 300 Milliarden Mark betrug. Bei Ausschaltung möglicher Fehlerquellen sagt er maximal 400 Milliarden Mark. In dem folgenden Jahrzehnt betrug die private Vermögensbildung, beachten Sie also ohne die Vermögensbildung des Staates, 415 Milliarden Mark, sodass sich also in diesem Jahrzehnt der Vermögensbestand verdoppelt hat. Bei entsprechenden Wachstumsraten würde das für die Zukunft bedeuten, dass wir pro Jahrzehnt den Vermögensbestand in etwa verdoppeln. Das ist etwas gewagt, sehr wahrscheinlich liegen die Zahlen für die Zukunft niedriger. Aber es zeigt sich daran, dass die Problematik des Vermögensbestandes gegenüber der Problematik der Vermögensneubildung quantitativ von nicht allzu großer Bedeutung ist. Und das ist für unsere weiteren Überlegungen nicht ganz unwichtig. Ich darf noch etwas zur Tabelle 1 hinzufügen. Es ist noch einmal untergliedert nach Wohnungswirtschaft und nach der übrigen Wirtschaft. Das ist eine Eigenheit der Statistik, die uns die Bundesbank Jahr für Jahr vorlegt, dass nämlich die Wohnungswirtschaft in den Unternehmenssektor einbezogen worden ist und dass also auch beispielsweise der Bau eines Eigenheims durch einen privaten Bauherrn, durch einen privaten Haushalt als Realinvestition des Sektors Wohnungswirtschaft auftritt, dass also die privaten Haushalte überhaupt kein reales Sachkapital bilden. Nun zur Tabelle 2. Die Tabelle 2 gibt uns eigentlich erst einen Aufschluss über die Verteilung dieses Gesamtvermögens, was in der Tabelle 1 ausgewiesen ist, auf verschiedene Sektoren. Und zwar vor allem auf drei große Sektoren. Einmal auf die privaten Haushalte, zweitens auf die Unternehmen, es handelt sich dann um die nicht ausgeschütteten Gewinne, und drittens auf die öffentlichen Haushalte. Das Ausland bildet dann selbstverständlich kein Vermögen, denn es handelt sich ja hier um die inländische Vermögensbildung. Die Problematik der Wohnungswirtschaft wollen wir unberücksichtigt lassen. Zunächst einmal, ich komme später darauf zurück. Es zeigt sich nun, dass für die gesamten zwei Jahrzehnte private Haushalte und Unternehmen in etwa gleich viel an Vermögen gebildet haben. Die private Vermögensbildung setzt sich aus diesen beiden Positionen, 340 und 366 Milliarden D-Mark zusammen. Und dass der Staat darüber hinaus ebenfalls in erheblichem Umfang Vermögen angesammelt hat, und zwar in stärkerem Maße, als es seiner Realkapitalbildung entspricht. Denn die Realkapitalbildung des Staates betrug nur 194 Milliarden, die Vermögensbildung 284 Milliarden. Das heißt, der Staat hat darüber hinaus noch Forderungen an andere Sektoren netto in Höhe von rund 90 Milliarden D-Mark angesammelt. Wenn man nun versucht, die Entwicklungstendenzen, die in dieser Verteilung des volkswirtschaftlichen Vermögenszuwachses auf die drei großen Sektoren, die die Statistik unterscheidet, zu erkennen, so lässt sich zunächst einmal feststellen, dass die Selbstfinanzierungsquote, das wird aus diesen Zahlen aber nicht unmittelbar deutlich, die Selbstfinanzierungsquote der privaten Unternehmen ohne Wohnungswirtschaft langfristig, wenn auch unter erheblichen Schwankungen, zurückgegangen ist. Diese Selbstfinanzierungsquote betrug im vergangenen Jahr immerhin noch 45% der Nettoinvestitionen der privaten Unternehmen. Im Jahre 1968, das als Nachwirkung der Rezession noch durch Sonderfaktoren beeinflusst war, sogar 75%. Insgesamt zeigt sich aber, dass die Unternehmen an der Gesamtvermögensbildung einen sinkenden Anteil haben. Das lässt sich erkennen aus den 28,6 Milliarden Mark des Jahres 1969 im Verhältnis zur Gesamtvermögensbildung in Höhe von 100 Milliarden Mark und wird noch deutlicher, wenn wir die Wohnungswirtschaft herausrechnen und nur den Bereich also Unternehmen ohne Wohnungswirtschaft nehmen. Dieser rückläufige Anteil des Unternehmensbereichs wird ausgeglichen, zum Teil sogar mehr als ausgeglichen, durch die Zunahme der Ersparnisse der privaten Haushalte. Das heißt, die Vermögensbildung in der Bundesrepublik erfolgt in stärkerem Maße als in den früheren Jahren derzeit über die Ersparnisse der Haushalte, obwohl eben, wie erwähnt, die Selbstfinanzierung quantitativ noch immer erhebliche Bedeutung hat, ja sogar erhebliche Bedeutung haben muss, was aber an dieser Stelle nicht bewiesen werden kann. Die dritte Tendenz ist die, dass der Staatsanteil langfristig gesunken ist, aber auch hier wieder unter erheblichen Schwankungen. Die staatliche Vermögensbildung ergibt sich aus den staatlichen Investitionen zuzüglich dessen, was an Forderungen vom Staat gegenüber anderen Sektoren angesammelt wird, beispielsweise durch Kredite an den Wohnungsbau, Kredite der Sozialversicherungen und so weiter. Die Sozialversicherungen sind im Staat eingeschlossen. Und abzüglich dessen, was der Staat an Krediten aufnimmt. Und nun ein kurzer Hinweis für diejenigen, die mit den volkswirtschaftlichen Zusammenhängen nicht so vertraut sind. Ich möchte die These wagen, obwohl die nicht unwidersprochen bleibt in wissenschaftlichen Diskussionen, dass die Investitionen der Wirtschaft weitgehend unabhängig sind von der Höhe des Sparens der privaten Haushalte und auch weitgehend unabhängig sind von der Verschuldung des Staates. Wenn das der Fall ist, so ergibt sich, dass wenn die Investitionen, also die gesamte Realvermögensbildung gegeben ist, die Unternehmen immer das als Selbstfinanzierung erhalten, über entsprechende Einkommensverteilungsvorgänge, was die privaten Haushalte und der Staat aus dem Steueraufkommen nicht zur volkswirtschaftlichen Vermögensbildung beitragen. Die weitgehende Konstanz der Investitionsquote, die ich als These in den Raum gestellt habe, lässt sich für die Nachkriegszeit statistisch belegen und es zeigt sich damit notwendigerweise, dass die erhöhte Ersparnis der privaten Haushalte zu Lasten der Selbstfinanzierung gehen muss. Auf der anderen Seite ergibt sich aus dieser etwas simplifizierten Gleichung oder diesen simplifizierten Zusammenhängen, dass je mehr sich der Staat verschuldet, umso höher die private Vermögensbildung ist und da die Verschuldung des Staates in der Regel nicht die privaten Haushalte zu mehr Ersparnissen anregt, dass die Verschuldung des Staates sich als zusätzliche, nicht ausgeschüttete Unternehmergewinne niederschlägt. Lassen Sie mich weitergehen zur Tabelle 3, in der ich Ihnen einen Überblick geben möchte über die Struktur der Vermögensbildung. Ich habe zwar hier nur die Struktur des Jahres 1969 aufgeführt, aber für unsere Überlegungen ist sie aussagekräftig genug. Im Hinblick auf das, was ich ableiten möchte, braucht man die anderen Jahre kaum heranzuziehen. Zunächst einmal finden Sie hier also die Ersparnisse der privaten Haushalte und nicht die Selbstfinanzierung der Unternehmen, also nicht die gesamte private Vermögensbildung. Nun ergibt sich aufgrund unserer Statistiken der Bundesbank diese Ersparnis der privaten Haushalte einmal dadurch, dass die privaten Haushalte von sich aus ihrem Einkommen etwas sparen. Das ist die Position A1, Ersparnisse ohne Vermögensübertragung. Dann empfangen die privaten Haushalte Vermögensübertragungen. Das sind hauptsächlich Sparprämien des Staates und einige andere Positionen. Und sie leisten Vermögensübertragungen. Und diese abgezogenen, geleisteten Vermögensübertragungen, die Position A3, sind das eigentliche Problem. Denn das sind zum überwiegenden Teil echte Ersparnisse der privaten Haushalte. Hier tauchen nämlich die Größen auf, die Werte auf, die private Haushalte benutzen, um sie im Wohnungsbau zu investieren. Also wenn jemand in früheren Jahren angespart hat und jetzt im Jahre 1970 ein Haus baut, dann und 20.000 oder 50.000 Mark Ersparnisse früherer Jahre in sein Haus hineinsteckt, dann erscheint das als Vermögensübertragung der privaten Haushalte an den Unternehmensbereich, speziell an die Wohnungswirtschaft. Infolgedessen ergibt sich, dass die geleisteten Vermögensübertragungen bei den privaten Haushalten, aber nicht bei den anderen Sektoren, weitgehend als Ersparnis der privaten Haushalte aufgefasst werden kann, wie das beispielsweise hinterher auch in Tabelle 4 durch die Bundesbank geschieht. Es ergibt sich dann nach Abzug dieser geleisteten Vermögensübertragungen eine Größe von 41,5 Milliarden, wobei wir uns nun darüber im Klaren sein müssen, dass die Realkapitalbildung im Wohnungsbau, soweit sie auf Eigenkapital basiert, dabei bereits ausgeschlossen ist. Schaut man sich nun diese Vermögensbildung ohne Wohnungsbau der privaten Haushalte einmal etwas näher an, so können Sie aus den folgenden Zahlen und insbesondere aus der letzten Spalte, den Prozentsätzen, erkennen, dass der überwiegende Teil dieser Vermögensbildung auf die sogenannte Geldvermögensbildung entfällt. Zunächst einmal ist da ein Posten Bargeld und Sichteinlagen. Das heißt, wenn am Ende des Jahres die privaten Haushalte insgesamt mehr Bargeld zu Hause oder auf Girokonten haben, dann haben sie auch Vermögen gebildet, obwohl im normalen Wortsinne ja nicht gespart wurde auf Sparkonten. Man hat aber Einkommensteile benutzt, um seine Kassenhaltung zu erhöhen. Der wesentliche Posten, rund 50%, entfällt auf die Spareinlagen im eigentlichen Wortsinn. Darüber hinaus kommen spürbare Teile auf die Geldanlagen bei Bausparkassen und bei Versicherungen. Und auch die Anlage von Ersparnissen in festverzinslichen Wertpapieren macht noch einen ziemlichen Posten aus. Nur ein relativ kleiner Teil, nämlich nur 7,4% der privaten Ersparnisse des Jahres 1969, und das ist der höchste Prozentsatz, der in der Nachkriegszeit überhaupt erreicht worden ist, entfällt auf den Erwerb von Aktien durch private Haushalte, wobei in diesen Aktienerwerb die Investmentzertifikate, soweit es sich um Investmentzertifikate, die auf Kapitalgesellschaften, also auf Aktienbesitz bezogen sind, handelt, eingeschlossen sind. Sehr wahrscheinlich, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, es sagen zu können, ist mehr als die Hälfte dieses Betrages noch dem Erwerb von Investmentzertifikaten zu rechnen. Sie finden dann unter Groß C noch einen Posten, der die Verschuldung der privaten Haushalte wiedergibt. Das muss ja eigentlich abgezogen werden, um dann zur Nettoersparnis, den 41,5 Milliarden Mark, zu gelangen. Eine sehr wichtige Frage ist nun, wie sich diese Ersparnisse auf der privaten Haushalte, auf die einzelnen sozialen Gruppen verteilen. Wir haben darüber bisher nur äußerst unzulängliche Statistiken, eigentlich nur Schätzungen. Die neueste Schätzung, die uns vorliegt, ist die in Tabelle 4 aufgeführte Schätzung der Bundesbank, die versucht hat, aufgrund einiger Unterlagen, die über die sich streiten lässt und die meines Erachtens mit ziemlicher Skepsis sogar herangezogen werden müssen. Also die Bundesbank hat versucht, nun eine Aufteilung nach drei Haushaltsgruppen, den Arbeitnehmerhaushalten, den Haushalten der Selbstständigen und den Haushalten der Rentner vorzunehmen. Da ergibt sich, dass von der Gesamtersparnis, in die auch die Mittel für den Wohnungsbau eingeschlossen worden sind, etwa 56% auf die Arbeitnehmerhaushalte, 34% auf die Haushalte der Selbstständigen und 9% auf die Rentnerhaushalte entfallen. Wobei jetzt die Rentnerhaushalte eigentlich wieder aufgegliedert werden müssten in Rentnerhaushalte, bei denen der frühere Beruf der eines Arbeitnehmers oder der eines Selbstständigen war. Sie finden dann die Aufteilung im Einzelnen mit den entsprechenden Prozentsätzen. Für unsere Überlegungen ist noch die letzte Zeile relevant, wo Sie die Verteilung der Aktien haben und wo sich ergibt, dass die Selbstständigen ungefähr doppelt so häufig in Form von Aktien sparen als die Arbeitnehmerhaushalte, bei denen nur 3,6% der Vermögensbildung auf Aktien und Investmentzertifikate entfällt. Beachten Sie aber bitte, dass es sich hier um Durchschnittszahlen für die Jahre 1960 bis 1967 handelt, also diese Zahlen nicht ohne weiteres mit den anderen Tabellen vergleichbar sind und dass man außerdem inzwischen eine Entwicklung zu einer allgemeinen Erhöhung der Sparquote der Arbeitnehmer hat oder wenigstens der Sparquote der privaten Haushalte, so dass sich da etwas ändern könnte. Versucht man nun bei diesen Zahlen noch zu berücksichtigen, dass ja der überwiegende Teil der nicht ausgeschütteten Gewinne vermögensmäßig den Selbstständigen zufällt. Ich würde glauben, wenigstens zu 90%, da ja nur die Hälfte der nicht ausgeschütteten Gewinne etwa bei den Aktiengesellschaften anfällt und der Aktienbesitz sehr ungleichmäßig gestreut ist, so kommt man bei einer provisorischen Rechnung für das Jahr 1969 zu folgendem Ergebnis: von der gesamten privaten Vermögensbildung in Höhe von 75 Milliarden D-Mark entfallen, rund 75 Milliarden D-Mark, entfallen 33 Milliarden D-Mark auf Arbeitnehmerhaushalte und 42 Milliarden D-Mark auf Haushalte der Selbstständigen. Bitte legen Sie mich hier auf 1, 2, 3 Milliarden Mark nicht fest. Das ist viel zu vage. Das Ganze dient nur, um dazu ungefähre Vorstellungen über die Verteilung zu erhalten. Bevor ich mich nun der Frage zuwende, inwieweit es möglich ist, aus diesem Vermögensbesitz und der Vermögensbildung Eigentumsrechte herzuleiten, möchte ich zunächst noch eine andere Frage, kurz untersuchen, nämlich die, ob und inwieweit es möglich ist, eine in Zukunft eine gleichmäßigere Vermögensverteilung herbeizuführen. Denn das ist ja das sozialpolitische Ziel, was seit langem angestrebt wird und was vielleicht in der letzten Zeit mit etwas größerer Intensität und vielleicht auch mit etwas größeren Erfolgsaussichten angegangen wird. Ich kann hier Ihnen die grundlegenden Zusammenhänge, Verteilungszusammenhänge, nicht aufzeigen, sondern darf nur darauf verweisen, dass es gesamtwirtschaftlich nur dadurch möglich ist, dass die Arbeitnehmer mehr Vermögen bilden und in stärkerem Umfang am Vermögenszuwachs beteiligt sind, nur dadurch, dass sie sparen. Dass aber auf der anderen Seite dieses Sparen, um dieses Wort, das nicht ganz unbestrittene Wort von L. Breuning zu gebrauchen, dass dieses Sparen ohne Konsumverzicht für die Schicht der Arbeitnehmer erfolgt, dass nämlich dann, wenn die Investitionen konstant sind, die Investitionsquote konstant ist, jedes Sparen der Arbeitnehmer zu einer entsprechenden Verminderung der Gewinne der Selbstständigen, der Unternehmer führt. Um nun dieses zusätzliche Sparen zu erreichen, kommen drei Wege zur Förderung in Betracht. Einmal die verschiedenen Formen der Sparanreize, die wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in der Bundesrepublik ausprobiert haben. Zweitens die Form des Investivlohns, der tarifvertraglich oder staatlich vereinbart bzw. geschaffen werden kann. Und drittens die in jüngster Zeit relativ stark diskutierte investive Gewinnbeteiligung, also die Beteiligung der Arbeitnehmer am Gewinn der Unternehmen, sei es einzelwirtschaftlich, sei es über einen gesamtwirtschaftlichen Fonds, an dem dann alle Arbeitnehmer beteiligt werden und an den die Unternehmen einen Teil ihrer Gewinne abzuführen haben. Aufgrund anderer Überlegungen, die ich schon an verschiedenen Stellen publiziert habe, glaube ich sagen zu können, dass man aufgrund derartiger Sparförderungsmaßnahmen im weitesten Wortsinne, einschließlich des Investivlohns und der investiven Ertragsbeteiligung, eine Umschichtung in der Vermögensverteilung zugunsten der Arbeitnehmer und zulasten der Selbstständigen von maximal jährlich etwa 10 Milliarden Mark erreichen kann, gemessen also am heutigen Stand. Das könnte man für ein wachsendes Sozialprodukt und wachsende Investitionen in die Zukunft fortschreiben. Ein solches zusätzliches Sparen führt in der Regel, wie vorhin schon kurz erwähnt, nicht zu einer Erhöhung der Investitionen. Und wenn es dann zu einer Verminderung der Unternehmereinkommen oder exakter gesagt, der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen kommt, so muss sich das in drei Formen niederschlagen. Einmal wird dadurch, und zwar sehr wahrscheinlich am stärksten, die Selbstfinanzierung betroffen. Zweitens wird aber auch mit einer Verminderung der Unternehmergewinne, die nebenbei erwähnt natürlich in einer wachsenden Wirtschaft nicht absolut, sondern nur in Relation zum gesamten Einkommen vor sich gehen dürfte, wird zweitens sehr wahrscheinlich auch die Summe der Ausschüttungen und der daraus resultierenden Ersparnisse zurückgehen. Und drittens wird man sehr wahrscheinlich auch damit rechnen können, dass eine Senkung des gesamtwirtschaftlichen Zinsniveaus eintritt, sofern, und damit die Zinseinkommen sinken, relativ wenigstens sinken, sofern ein größerer Anteil der volkswirtschaftlichen Vermögensbildung über den Kapitalmarkt läuft. Modifizierend muss nun aber noch erwähnt werden, dass diese Einkommensumverteilungen nur dann zustande kommen, wenn man von einem gleichbleibenden Anteil des Staates, das heißt auch von einer relativ gleichbleibenden Kreditnahme des Staates ausgeht. Sofern der Staat sich zusätzlich gegenüber den Vorperioden verschuldet, kann er die Gewinnminderung kompensieren, weil, wie vorhin erwähnt, sich diese Verschuldung dann als erhöhter Gewinn bei den Unternehmen niederschlägt. Zugleich hat er damit aber auch ein Instrument, um zu verhindern, dass in irgendeiner konjunkturellen Situation, wo es gefährlich werden könnte, die Unternehmergewinne unter das Niveau sinken, das zur Erhaltung der Vollbeschäftigung und eines befriedigenden Wachstums erforderlich ist. Auf diese Zusammenhänge kann ich nicht eingehen. Diejenigen, die sich ein bisschen mit der Literatur beschäftigt haben, werden sie einigermaßen kennen. Für uns ist nur wichtig, dass wir mit Hilfe der Vermögensverteilungspolitik lediglich in der Lage sind, eine Teilumschichtung der laufenden Vermögensbildung zugunsten der Arbeitnehmer und zu Lasten der Unternehmer vorzunehmen. Die Frage ist nun, und das ist wieder für unser Thema unmittelbar relevant, wie werden diese zusätzlichen Ersparnisse der Arbeitnehmer voraussichtlich angelegt? Zunächst ist es denkbar, dass sie in etwa in den gleichen Formen erfolgen wie die heutige Ersparnis. Und das, was wir bisher an Erfahrungen mit dem Investivlohn haben, läuft faktisch darauf hinaus. Das heißt also, dass wieder nur ein verschwindend geringer Teil dieser zusätzlichen Vermögensbildung der Arbeitnehmer in Form von Aktien oder Investmentzertifikaten seinen Niederschlag findet. Die zweite Möglichkeit, die wir aber zur Verfügung haben, ist die, dass man hauptsächlich wohl für den Investivlohn und für die investive Gewinnbeteiligung neue Fonds, neue Formen von Fonds schafft und damit neue Anlagemöglichkeiten. Und dass aus diesen Fonds heraus dann selbstverständlich auch Rechte gegenüber den Unternehmen entstehen, in denen die Mittel der Fonds angelegt werden. Diese Fonds sind bisher die rechtliche Konstruktion, die sinnvolle ökonomische und gesellschaftspolitische Ausgestaltung sind bisher kaum diskutiert worden, erst neuerdings nehmen sich einige Diskussionsforen dieser Aspekte an. Und ich glaube, dass hier eine der Hauptaufgaben im vermögenspolitischen Bereich noch liegt. Nach diesen Vorklärungen lassen Sie mich jetzt zur zentralen Frage meines Themas übergehen, nämlich zu den Eigentumsrechten, die aus dem Vermögensbesitz resultieren. Und nun will ich, ähnlich wie ich das vorhin in der Diskussion schon getan habe, und ganz abgestimmt auf die Aufgabenstellung meines Themas, eine spezifische und sehr spezielle Abgrenzung des Begriffs Eigentumsrechte vornehmen. Ich will darunter nur die Rechte verstehen, die der Eigentümer hat, die der Vermögensbesitzer hat, um im Rahmen von Unternehmen Einflüsse geltend zu machen. Also das, was Herr Kollege Müller vorhin in seinem Referat als Funktion des Produktivkapitals angesprochen hat. Nur das interessiert mich hier, und zwar deswegen, weil es ja um die Frage geht, und darauf sind die Ausführungen ausgerichtet, inwieweit durch eine gleichmäßigere Vermögensverteilung die Mitbestimmung hinfällig werden könnte. Infolgedessen bleiben alle anderen Funktionen des Eigentums, die wir vorhin schon diskutiert haben, bleiben unberücksichtigt. Und es soll auch gar nicht gefragt werden, ob nun eine gleichmäßige Vermögensverteilung unter diesem Aspekt sinnvoll ist oder nicht. Auf der anderen Seite lässt sich sehr wahrscheinlich sagen, dass die bisherige Vermögenspolitik fast ausschließlich auf die anderen Funktionen und nicht auf die Eigentumsrechte in meinem Sinne ausgerichtet war. Diese Eigentumsrechte sind bei einigen Anlagenformen mehr oder weniger zufällig zusätzlich zu den übrigen Funktionen gegeben. Sie standen und stehen aber im Rahmen der Diskussion um die gleichmäßige Vermögensverteilung überhaupt nicht im Vordergrund. Schaut man sich nun einmal die Ersparnisse der privaten Haushalte, beispielsweise in der Form, wie Sie sie in Tabelle 3 aufgeführt haben, im Hinblick auf diese Eigentumsrechte an, so ergibt sich zunächst einmal, dass Eigentumsrechte daraus kaum resultieren. Die privaten Haushalte bilden Realvermögen nur im Wohnungsbau. Dort hat man selbstverständlich nun auch solche Eigentumsrechte, aber nur am eigenen Haus. Es geht hier nicht um den Unternehmenssektor. Der überwiegende Teil der sonstigen Vermögensbildung, nämlich mehr als 90% für das Jahr 1969 und für die früheren Jahre auf jeden Fall mehr als 95%, fällt in Formen an, die keine Eigentumsrechte der Vermögensbesitzer mit sich bringen gegenüber den Unternehmen. Das heißt nicht, dass nicht aus dieser Vermögensbildung auch Eigentumsrechte resultieren. Diese schlagen sich aber vornehmlich bei den Banken und bei den Versicherungen nieder. Denn die Banken und Versicherungen sind in der Lage, aufgrund des aus den Ersparnissen finanzierten Eigen- und Fremdkapitals Rechte gegenüber den Unternehmen abzuleiten. Selbstverständlich resultieren aus der Hingabe von Krediten keine unmittelbaren Eigentumsrechte, wohl aber mittelbare, denn die Unternehmen sind von den kreditgebenden Banken, wie die Erfahrungen zeigen, im erheblichen Umfang abhängig. Aber die Vermögensbesitzer als solche, die Sparer, haben keine derartigen Rechte. Eine unmittelbare Beteiligung der Vermögensbesitzer an den Unternehmen ist dagegen nur bei der Anlage von Ersparnissen in Aktien gegeben. Nur dort haben die Vermögensbesitzer auch solche Eigentumsrechte. Schaut man sich nun aber die Zahlen an, so ergibt sich, dass schon die privaten Haushalte insgesamt und in noch viel stärkerem Maße die Arbeitnehmerhaushalte auf diese Form der Vermögensbildung kaum zurückgreifen. Denn für das Jahr 1969 entfallen ja nur 7,4% auf Aktien und davon wahrscheinlich mehr als die Hälfte auf Investmentzertifikate, sodass man sagen kann, dass hieraus keine Rechte resultieren. Aber selbst wenn formal derartige Rechte entstehen, sind sie, wie Herr Kollege Müller vorhin schon näher ausgeführt hat, und ich darf mir daher meine ursprünglich in dieser Richtung geplanten Überlegungen schenken, sind sie faktisch nicht von Bedeutung. Denn der Kleinaktionär kann nicht nur aufgrund des derzeitigen Gesellschaftsrechts, sondern auch aufgrund des quantitativ im Verhältnis zum Kapital der Unternehmen äußerst geringen Anteils faktisch keine Rechte ausüben. Sie fallen genauso wieder in der Regel den Banken zu, wie das schon bei der Geldkapitalbildung der Fall ist. Hinzu kommt noch ein weiteres, dass der Kleinaktionär ja in der Regel an diesen Rechten nicht interessiert ist. Er hat hier eine bestimmte Form der Vermögensbildung, die er gewählt hat, in der Regel, weil er höhere Erträge oder höhere Kursgewinne erwartet, die er aber nicht gewählt hat, um damit einen Einfluss auf die Unternehmen bekommen zu können. Das ergibt sich auch daraus, dass ja gerade kleine Aktionäre relativ häufig ihre Aktien umschichten, um auf diese Art und Weise vielleicht möglichst viel an Ertrag zu erhalten, aber nicht um beteiligt zu sein am Unternehmen. Und taucht natürlich die Frage auf, ob es nicht möglich wäre, diese Anteile der vielen kleinen Aktionäre, soweit sie Arbeitnehmer sind, zusammenzufassen und in einer einheitlichen Willensbildung zum Ausdruck zu bringen. Selbstverständlich wäre das theoretisch möglich, aber faktisch dürfte es nicht sehr realistisch sein, einen solchen Vorschlag zu machen, und zwar deswegen, weil ja die Interessen der Arbeitnehmer als Vermögensbesitzer ganz andere sind wie die Interessen der Arbeitnehmer als Arbeitnehmer. Die Folge davon ist, dass man nicht davon ausgehen kann, dass die Arbeitnehmeraktionäre von vornherein ein entsprechendes Solidaritätsbewusstsein für die Arbeitnehmerschaft mitbringen und dass sie als Arbeitnehmer nun in den entsprechenden Gremien so abstimmen würden, dass speziell die Rechte oder die Interessen der Arbeitnehmer der betreffenden Unternehmen gewahrt werden. Denn die Arbeitnehmer als Aktionäre sind hauptsächlich, wie wir gesehen haben, an Erträgen, an Sicherheit und so weiter interessiert, aber nicht unbedingt an den sozialen Belangen der Arbeitnehmer in den betreffenden Unternehmen. Hinzu kommt ein weiteres, dass selbst der Zusammenschluss von kleinen Aktionären nicht sehr viel weiterführen würde, sofern man nicht noch zusätzliche Maßnahmen ergreift, wie beispielsweise, dass die Aufsichtsräte zusammengesetzt werden, nicht mehr aufgrund der Kapitalmehrheiten, sondern aufgrund eines bestimmten Anteils am Kapital. Es wäre ja beispielsweise denkbar, dass je 10% des Aktienkapitals einer AG je einen Aufsichtsratssitz besetzen dürfen. Noch viel weniger kommen nun die Eigentumsrechte zum Tragen, wenn wir uns der indirekten Form des Produktiveigentums zuwenden, nämlich den Investmentzertifikaten. Hier liegt ja die stärkste Ausweitung der Vermögensanlage in Form von Unternehmensbeteiligungen. Die Besitzer der Investmentzertifikate werden nicht gefragt, die Eigentumsrechte werden von den Investmentfonds nach eigenem Gutdünken geltend gemacht. Und es ist nicht vorgesehen, dass sie die Zustimmung der Zertifikatsinhaber einzuholen haben. Wir müssen nun zurückkehren zu dem, was ich vorhin als Möglichkeit aufgeführt habe, zur Anlage der Investivlohnbeträge und der Beträge aus einer investiven Gewinnbeteiligung. Hier wäre schon eher ein Zugang möglich, sofern man die eventuell neu zu schaffenden Fonds entsprechend gestalten würde. Es hängt aber von der Art der Gestaltung und der Besetzung der Aufsichtsgremien ab, welche Politik derartige Fonds betreiben. Quantitativ handelt es sich durchaus um Größenordnungen, die ins Gewicht fallen. Das hat vorhin Herr Scheele in der Diskussion schon ganz klar herausgestellt. Wenn es möglich wäre, sagen wir 5 oder 8 Milliarden Mark pro Jahr in Form von Investivlöhnen für die Arbeitnehmer abzuzweigen und wenn die in einem Fonds angesammelt würden, würde hier eine neue Institution geschaffen, die aus der Sicht des Kapitalmarktes es mit jeder Großbank aufnehmen könnte, Wir hätten eine neue Institution, die bankenähnlichen Charakter wenigstens für den Kapitalmarkt haben würde. Derartige Fonds sind von vornherein wenigstens in der Diskussion aufgetaucht und die Baugewerkschaft hat schon bei dem ersten tarifvertraglichen Investivlohn solche Fonds ins Gespräch gebracht, sie dann aber aufgegeben, meines Erachtens zu Unrecht. Nicht so sehr aus gewerkschaftlicher Seite, sondern auch aus Seite der Unternehmen, denn es ist damals vorgeschlagen worden, paritätisch besetzte Gremien unter Berücksichtigung der Interessen der Allgemeinheit zu schaffen. Man hätte auf diese Art und Weise vermieden, dass die Banken einen noch stärkeren Einfluss bekommen. Denn man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Macht der Banken, die wahrscheinlich wesentlich größer ist als die Macht der Manager auch der größten Unternehmen, dass diese Macht der Banken sukzessive und wesentlich gesteigert wird, wenn wir die ganze gleichmäßigere Vermögensverteilung auch noch über die Banken laufen lassen und den Banken damit zusätzliche Kontrollrechte einräumen. Die dritte Möglichkeit, wie sie verwaltet werden könnten, derartige Fonds, das ist eine alleinige Verwaltung durch Arbeitnehmer, sprich faktisch durch die Gewerkschaften. Hier hätten wir dann selbstverständlich eine entsprechende Kapital- und damit Vermögensrechtsansammlung bei den Gewerkschaften. Und es taucht ein neues, drittes Machtproblem auf, was für unsere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung von nicht unerheblicher Bedeutung ist. Ich möchte in diesem Punkt nur die Probleme anschneiden. Ich kann Ihnen keine Lösung vortragen. Das alles ist viel zu wenig bisher diskutiert worden. Vor allem bei dem rein gewerkschaftlich organisierten Fonds könnte man sich vorstellen, dass die Arbeitnehmer einen erheblichen Einfluss auf die Unternehmen gewinnen können, über die Eigentumsrechte, denn es handelt sich ja um so große Beträge, dass man sagen kann, dass etwa 10-20% der Realkapitalbildung aller Unternehmen auf diese Art und Weise organisiert werden könnten, aller privaten Unternehmen. Diese Fonds müssten selbstverständlich, das sei am Rande erwähnt, ihre Mittel nicht nur in Aktiengesellschaften, sondern auch in Personalunternehmen anlegen, weil andernfalls eine zu starke Wettbewerbsverzerrung innerhalb der Wirtschaft eintreten würde. Die Banken tun das ja außerdem, weil ein kleiner Teil ihres Kreditvolumens nicht den Groß-, sondern den Kleinen- und Mittelunternehmen zufällt. Dennoch muss man sehen, dass auch bei einem gewerkschaftlich organisierten Fonds oder mehreren Fonds eine echte Interessenkollision auftreten würde. Denn die Gewerkschaften werden hier nun tätig als Interessenvertreter für Aktionäre, und sie wollen dann etwas ganz anderes erreichen, nämlich möglichst hohe Gewinne, Dividenden und so weiter, als es den Arbeitnehmerinteressen in den einzelnen Unternehmen entspricht, die ja gerade durch die Mitbestimmung gewahrt werden sollen. Infolgedessen ist auch in diesem Punkt eine nur in einem beschränkten Umfang möglich, die Ziele, die der Mitbestimmung zugrunde liegen, über eine gleichmäßigere Vermögensverteilung, sofern sie in derartigen Fonds aufgefangen wird, zu verfolgen. Es gibt überhaupt, soweit ich sehe, nur eine Möglichkeit, wo man beides miteinander in Einklang bringen kann, nämlich bei dem sogenannten Miteigentum im eigenen Unternehmen. Wenn also die Arbeitnehmer am eigenen Unternehmen beteiligt werden, sei es durch eine irgendwann einmal vollzogene Schenkung, sei es durch eine Gewinnbeteiligung, die im Unternehmen stehen gelassen werden muss. Auf diesem Grundgedanken basieren die Partnerschaftsüberlegungen, die ja von und Partnerschaftsbestrebungen, die ja bei einem immer noch relativ kleinen Teil unserer Unternehmen eine Rolle spielen. Dort wird bewusst versucht, auch die Arbeitnehmer, wenigstens zum großen Teil, auch die Arbeitnehmer am Kapital des eigenen Unternehmens zu beteiligen. Und dann entstehen auch echte Kollisionen zwischen der Mitbestimmungszielsetzung, vor allem wenn es sich um eine paritätische Mitbestimmung handelt, und den Interessen, die die Arbeitnehmer über die Beteiligung am Kapital wahrnehmen können. Hier wäre die Möglichkeit einer Majorisierung der bisherigen Kapitalbesitzer gegeben, sofern entsprechende Relationen aus Besetzung der Gremien aufgrund der Mitbestimmung und aufgrund der Kapitalverteilung zustande kommen. Ich möchte darauf nicht näher eingehen, ich möchte das nur erwähnen. Es dürfte aber aufgrund all dessen, was wir wissen, so sein, dass dieses Verfahren für die Gesamtwirtschaft nicht angewandt werden kann. Lassen Sie mich meine Überlegungen zusammenfassen. Aufgrund der bisherigen Verteilung des Vermögenszuwachses und des Vermögensbestandes und auch aufgrund der zu erwartenden Verteilung ergibt sich, dass kaum die Möglichkeit besteht, das, was man durch die Mitbestimmung regeln möchte, über den Kapitalbesitz, den Vermögensbesitz der Arbeitnehmer zu erreichen. Abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen, nämlich diesen Fonds auf der einen Seite und in noch stärkerem Maße dem Miteigentum auf der anderen Seite, zeigt sich, dass die Mitbestimmungsproblematik durch eine gleichmäßige Vermögensverteilung nicht gelöst werden kann. Und dass wir um eine Auseinandersetzung mit der Mitbestimmung nicht herumkommen. Es ist einfach eine Verkennung der Relationen, wenn manchmal in der Literatur die Auffassung vertreten wird, dass eine gleichmäßige Vermögensverteilung die Mitbestimmung hinfällig machen würde. Das gilt auch unter einem abschließend noch zu erwähnenden Aspekt. Selbst wenn es zu einer Mitbestimmung kommt, so heißt das noch lange nicht, dass die gleichmäßigere Vermögensverteilung hinfällig wird. Denn die gleichmäßigere Vermögensverteilung erfolgt ja aus den Zielsetzungen der Einkommensbezieher, die Vermögen bilden, hauptsächlich aus ganz anderen Gründen und ganz anderen Motivationen, wie wir gesehen haben, die Eigentumsrechte in dem von mir abgegrenzten Wortsinne spielen dabei faktisch keine Rolle. Ich hoffe, dass ich mit dieser These, die sich meines Erachtens klar aus den quantitativen Unterlagen ergibt, einen gewissen Beitrag leisten konnte zu dem folgenden Referat, das nun heute Abend versuchen wird, zu zeigen, wie nun diese beiden sozialpolitischen und der gleichmäßigen Vermögensverteilung miteinander in Einklang gebracht werden können.
Professor Dr. Alois Oberhauser wurde am 20. Januar 1930 in St. Ingbert, Saar, geboren. Er begann seine wissenschaftliche Laufbahn mit dem Studium der Volkswirtschaftslehre an den Universitäten Freiburg und Münster. 1955 wurde er an der Universität Münster promoviert, 1962 habilitierte er sich mit der Arbeit Finanzpolitik und private Vermögensbildung am Institut für Finanzwissenschaft in München. Zum Wintersemester 1963/64 übernahm Professor Oberhauser den Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Zwischenzeitlich erhielt er drei Rufe an andere Universitäten, die er jedoch ablehnte. 1995 wurde Professor Alois Oberhauser emeritiert. Professor Dr. Oberhauser war in zahlreichen Gremien aktiv. Hervorzuheben ist seine Mitgliedschaft im Wissenschaftlichen Beirat des Bundesministeriums der Finanzen. Seit 1968 unterstützte er in dieser Funktion unterschiedliche Bundesregierungen in der Steuer- und Finanzpolitik. Weitere wichtige Beratungsfunktionen leistete er als Mitglied der Transfer-Enquete-Kommission, als auch als Mitglied und Vorsitzender im Ausschuss für Finanzwissenschaft. Zu seinen Hauptforschungsgebieten gehören die Bereiche der Finanzwissenschaft, Geldpolitik, Sozialpolitik und der Verteilungspolitik. Ein ausführliches Schriftenverzeichnis ist in der Festschrift Wirtschaftswissenschaft im Dienste der Verteilungs-, Geld- und Finanzpolitik zum 70. Geburtstag von Alois Oberhauser, herausgegeben von Rainer Lüdecke, Wolfgang Scherf und Werner Steden, erschienen bei Dunker und Humblot in Berlin, auf den Seiten 633 bis 643 nachzulesen.